Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Aber-Podcasts. Mein Name ist Christoph Heher.
Und mein Name ist Martin Peichel und wir hatten das besondere Vergnügen, uns für diese erste Folge mit dem Thema Podcasten auseinanderzusetzen.
Quasi ein Meta-Podcast, also ein Podcast übers Podcasten.
Und wen besseren, lieber Christoph, hätten wir einladen können als zwei Expertinnen.
Stimmt, zwei unserer Lieblingspodcasterinnen, Richard Hemmer vom großartigen Podcast Geschichten aus der Geschichte und
Beatrice Frasel vom nicht weniger großartigen Podcast Große Töchter.
Große Töchter, genau.
Aber nicht wir, Christoph und ich haben das Gespräch geführt, sondern wir hatten Unterstützung von vier SchülerInnen.
Ganz genau, von Benno, Umaimer, Roger und Sumire, die sich entweder im Rahmen der ABA oder privat für das Thema Podcast interessieren. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
Dabei rausgekommen ist ein facettenreiches Gespräch rund ums Thema Podcasting.
Und wir wünschen euch dabei viel Vergnügen.
Ja, mein Name ist Richard Hemmer und ich bin ein Teil von Geschichten aus der Geschichte, einem Geschichtspodcast, wo wir uns wöchentlich gegenseitig jeweils eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und machen wir seit 2015, also dieses Jahr, großes 10-jähriges Jubiläumsjahr.
Denn weißt du noch vor mir beim Podcasten, weil ich habe 2017 begonnen und ich kann mich erinnern, dass das ein Zeitpunkt war, wo noch niemand wusste, was Podcasts sind. Also ich weiß nicht, wie es 2015 war.
Noch mehr so.
Aber ich kann mich noch an ein Telefonat erinnern, damals mit der WKO, weil es darum gegangen ist, dass ich meinen Podcast dann auch monetarisieren wollte. Und dann war die Antwort dieser Frau am Telefon: Podchas? Was sind Podchas? Und dann habe ich bemerkt, okay, gut, also da muss man vielleicht noch ein bisschen Bildungsarbeit leisten. Genau, also ich mache seit 2017 Podcasts, zuerst einen englischsprachigen mit Kolleginnen aus Amerika und habe dann 2018 begonnen, Große Töchter zu machen. Also das ist jetzt so mein großes Podcast-Projekt. Ist auch ein feministischer Podcast und seit Anfang letzten Jahres, muss ich mittlerweile sagen, weil wir haben schon 2025, mache ich so einen, ja, ich sage immer, es ist ein Spaßprojekt, einen Videopodcast mit einem Freund gemeinsam, den wir beide gestartet haben, weil wir uns in unserer Arbeit jeweils mit doch sehr heftigen Themen auch auseinandersetzen und dann irgendwie mal auch was machen wollten, was lustig ist. Der heißt Komplett verpasst und es ist ein Videopodcast eben, genau. Das ist auch jetzt, also Videopodcast ist jetzt auch wieder was in Österreich, merke ich, noch relativ neu ist. Also ich habe jetzt mit den Videopodcasts dasselbe Problem wie mit 2017 mit den Audiopodcasts. Aber mal schauen, wie sich entwickelt.
Also ich bin Benno. Ich mache auch gerade einen Podcast, meinen ersten Podcast für meine abschließende Arbeit. Und da geht es um die Geschichte der Drogenverbotspolitik in den USA. Genau, und in der ersten Folge, in meiner Exemplarfolge, geht es um die Prohibition und den Harrison Act, also die Verbietung von Alkohol und sämtlichen Drogen in den USA Anfang des 19. Jahrhunderts.
Ich bin Sumire, ich bin jetzt in der 7. Klasse und ich mache einen Kurzfilm über die Darstellung des Bösen in Filmen.
Ich bin Umaima und mein Thema ist die psychischen Auswirkungen auf Jugendliche während der Corona-Pandemie. Ich mache halt auch einen Podcast dazu und deswegen bin ich heute sehr gespannt auf dieses Gespräch mit euch.
Hallo, mein Name ist Roger. Ich bin auch aus der 7. Klasse. Ich hatte vor, eigentlich einen Podcast zu machen für meine ABBA. So, das Thema war Verschwörungstheorien, aber dann habe ich umgeändert zu einem Video und mein Thema ist jetzt allein unter vielen, Einsamkeit unter Jugendlichen, aber ich bin auch im Schulpodcast dabei und ich freue mich schon auf heute.
Sind alles extrem spannende Themen.
Voll, ja.
Ja.
Wie seid ihr zum Podcast machen gekommen? Also wie hat sich das so entwickelt? Ihr habt gerade schon gesagt, damals kannte man Podcasts eigentlich nicht so. Wie seid ihr drauf gekommen?
Ich kann mich noch erinnern, ich war 2016 an einem Forschungsinstitut angestellt in Wien. Angestellt ist ein großes Wort bei Forschungsinstituten. Ich hatte ein Fellowship dort, sagen wir mal so. Und eine Kollegin von mir hat die ganze Zeit Podcasts gehört, This American Life vor allem. Und ich habe das immer total eigenartig. Ich habe das Konzept Podcast damals total eigenartig gefunden und fand so, warum sollte ich jetzt, wenn ich schon die ganze Zeit mit Leuten rede, auch noch, wenn ich irgendwie spazieren gehe und in der BIM sitze, Menschen beim Reden zuhören. So. Also ich habe mir gedacht, ja, dann höre ich lieber Musik und so oder lese. Ich fand Podcasts total weird einfach. Ja. Und dann war ich im Ausland, also ich habe für meine Diss dann ein Auslandssemester gemacht in London und war dann total alleine in dieser riesengroßen Stadt und habe mich total einsam gefühlt. und habe dann begonnen, Podcasts zu hören, obwohl ich es ursprünglich total eigenartig fand. Und es hat mir total geholfen damit, weil ich dann irgendwie, also so diese, und ich habe dann auch immer so denselben Podcast gehört. Also ich habe damals begonnen mit Serial, das war so ein True-Crime-Podcast, den damals alle gehört haben, der irgendwie so einen riesen Hype ausgelöst hat. Und es hat für mich irgendwie geholfen mit dieser Einsamkeit auch, weil ich immer dieselbe Stimme dann gehört habe jeden Tag und es hat irgendwie so ein Gefühl ausgelöst von, ich bin doch nicht ganz alleine hier in dieser Millionenstadt. Und ich habe dann in Oxford Kolleginnen kennengelernt und die waren alle sehr unter dem Eindruck der ersten Trump-Präsidentschaft damals. Und die haben alle irgendwie gemeint, so sie würden gerne so aus einer feministischen Perspektive irgendwie was produzieren, was so ein bisschen dagegen hält oder was so feministische Räume aufmacht. Und dann haben wir gemeinsam eben begonnen, diesen Podcast zu machen. Also das war eigentlich der Ursprung des Podcastens bei mir. Also ich habe zuerst begonnen zu hören und dann zu machen. Also es war eigentlich ursprünglich so ein, tatsächlich auch ein politischer Grund, warum wir begonnen haben. Und weil es auch ein niederschwelliger Weg war, um bestimmte Inhalte zu publizieren auch.
Gut. Dann kommt jetzt meine Genese. Yeah. Also Podcasts gehört habe ich eigentlich schon relativ früh und dann wieder aufgehört damit. Also ich habe irgendwie so um 2008 oder so, da ist es das erste Mal so gewesen. Da war es aber auch noch so, dass diese erste oder es war eigentlich schon die zweite Welle an Podcasts, das hat bei uns noch nicht so richtig funktioniert, weil wir noch nicht die Endgeräte gehabt haben. Also ich habe so, einen Medion-MP3-Player gehabt, der so getan hat, als wäre ein iPod. Und da habe ich dann halt, wenn ich Podcasts anhören wollte, habe ich über einen Podcatcher am Computer, habe ich es runterladen müssen und dann transferieren mit Kabel. Und ich habe das damals, habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich anfangen muss zu joggen und dann habe ich das ungefähr ein halbes Jahr lang gemacht und dann habe ich keine Lust mehr gehabt und dann habe ich auch aufgehört, Podcasts zu hören, weil ich sonst wenig irgendwie Gelegenheit dazu gehabt habe. Und dann war lang nichts und irgendwann ist der Daniel, mein Partner in Crime für Geschichten aus der Geschichte mittlerweile, ist zu mir gekommen und hat gesagt, er würde gerne einen Podcast mit mir machen, weil er hat Podcast-Erfahrung gehabt und wir haben beide gemeinsam Geschichte studiert an der Uni Wien und er hat gewusst, dass ich gern Geschichten erzähle. Und hat er mich gefragt, ob ich mit ihm einen Geschichtspodcast machen will, jede Woche eine kurze Folge, muss man nicht wahnsinnig viel vorbereiten, das geht schon. Und ich war damals gerade selbstständig, ich habe mich selbstständig gemacht als historischer Berater für Film, TV und Computerspiele und war schon im Begriff zu scheitern und habe dann hab die Idee super gefunden, weil ich mir gedacht habe, ja, wird ein super Marketing-Vehikel für meine Selbstständigkeit. Daraus ist nichts geworden, ich habe dann recht bald wieder einen Lohnjob annehmen müssen, um Geld zu verdienen, aber den Podcast, den haben wir gestartet in der Zeit und so hat sich das dann entwickelt. Aus den kurzen 15-Minuten-Folgen ist halt mehr geworden und der Aufwand war schlussendlich dann auch viel größer, als wir uns erwartet haben, aber mein Schaden war es nicht.
Also bei mir, ich höre eigentlich jeden Tag Podcast, vor allem Unterhaltungspodcast, also nichts arg Geschichtliches, nichts arg Feministisches. aber mein Vater hört immer in der Früh auch Podcast zum Aufwachen quasi. Und da höre ich immer mit. Und deswegen, das finde ich ganz, habe ich dadurch ganz interessant gefunden. Und vorm Sommer hieß es, VWA wird abgeschafft, jetzt gibt's nur mehr Podcast und das war alles sehr komisch und das war alles ganz unsicher und dann, als ich wieder in die Schule zurückgekommen bin nach den Sommerferien, hieß es, ja, also man kann jetzt irgendwie Podcast machen, das kennt sich niemand genau aus, aber schaut's einfach. Und ich habe sehr Glück gehabt, meine Betreuerin hat mitgemacht für meine VWA und für meinen Podcast, besser gesagt. Und genau, da habe ich sehr viel Glück und habe mich deswegen so entschieden.
Also für nichts Geschichtliches und nichts Feministisches hören kriegst du auf jeden Fall ein Mitarbeitsminus.
Ja, ja.
Das ist dir klar.
Sowieso.
Ja, gut.
Sag, kann ich Fragen stellen auch zu deinem Podcast oder wie der wie aufgebaut sicher sein wird, weil es mich interessiert. Also wenn du sagst Podcast, wird es dann, hast du dann ein Set an Folgen, die du machen wirst, also irgendwie 5 Folgen oder wird es eine Folge sein, quasi als Pilot oder wie?
Genau, also es gibt eine Exemplarfolge und die bereite ich vor, also die habe ich schon vorbereitet, muss ich noch aufnehmen. Ich habe glücklicherweise eine Expertin in dem Gebiet ein Interview mit ihr machen können und ich habe das so quasi organisiert, dass ich zwischendurch so Textfüller quasi habe, um die Situation zu erklären und durch diese Geschichte zu gehen und dann eben immer wieder diese Ausschnitte von der Expertin, die das nochmal sehr detailliert erklärt und genau. Mhm.
Also es gab verschiedene Möglichkeiten und Podcast hat mich am meisten angesprochen und ich dachte mir, ich will es auch probieren, weil ich will ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskommen und deswegen dachte ich mir, das wäre halt eigentlich ideal dafür. Ja.
So, für mich habe ich Podcast nur wirklich als Horror-Story-Podcast wirklich so angehört, aber dann, als uns die Schule das Angebot Podcast gegeben hat, bin ich einfach reingesprungen, weil es hat mich schon interessiert, aber was mich am meisten interessiert, ist Videopodcast. Für mich fühlt es sich angenehm an, wenn ich so zwei Leute sehe auf dem Bildschirm. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ja, ja. Na, es ist spannend, weil es tatsächlich im deutschsprachigen Raum noch fast keine Videopodcasts gibt eben. Ja? Also das ist irgendwie so unsere Schwierigkeit, gerade auch, dass wir Leuten beibringen, was das überhaupt ist.
Ich glaube ja, bei Videopodcasts ist das Hauptproblem, wenn es jetzt darum geht, dass die Leute es annehmen, dass, obwohl es Podcast heißt, vielleicht ein anderer Anwendungsbereich ist für viele, weil genau. Vorteil bei nur Audio ist ja natürlich, dass du es überall machen kannst. Und ich glaube, wenn man dann älter wird und auch irgendwie, keine Ahnung, Auto fährt und solche Dinge, dann lernt man das zu schätzen, dass man nicht auf den Bildschirm schauen muss, um irgendwie zu verstehen, was passiert, was man ja schlussendlich eher auch nicht muss bei Videopodcasts. Und ich glaube, ein anderes Ding bei Videopodcasts ist halt, es ist so ein bisschen eine Sache, die auch so gepusht wird, vor allem von Spotify, glaube ich, momentan, die sich halt immer noch mehr positionieren wollen als die Podcast-Plattform und die natürlich ja großes Interesse daran haben, dass der RSS-Feed, der im Grunde sonst immer alles ausgeliefert hat, dass der ein bisschen abgelöst wird. Wenn du einen RSS-Feed hast, dann idealerweise gibt es nicht die eine Plattform, die große Macht hat. Deswegen ist für mich persönlich, finde ich es halt wichtig, dass man da immer wieder drauf besteht, zu sagen, Podcasts bestehen halt im Grund, beziehungsweise ein Podcast ohne ein RSS-Feed ist kein Podcast, sondern ist eine Audiodatei, die von einer Plattform liegt oder sowas in die Richtung. Weil das Podcasts ja tatsächlich so das letzte demokratische Medium sind. Alle anderen sind verplattformisiert worden und mit Podcasts kann man rein theoretisch mit einem iPhone und einem Internetzugang oder einem iPhone, sondern irgendeinem Telefon, das ein Mikro hat und das haben alle und am Internetzugang kann man im Grund publizieren und ich glaube, das ist so das Bahnbrechende und das, was eigentlich bewahrt werden sollte an Podcasts. Was natürlich dann auch nicht bedeutet, dass man nicht andere Dinge machen kann wie Videos.
Und der Freund, mit dem ich das gemeinsam mache, ist aber Regisseur. Und er ist so ein, also er ist so ein massiv visueller Mensch einfach. Ja? Und er hat gemeint, wenn dann, was macht er nur Video? Und dann war ich so, ja, dann bist aber du für die ganze Arbeit zuständig, die hinter dem Video steckt, was so viel ist, by the way.
Ja, mittlerweile ist jammert er auch exponentiell drüber. Mehr genau, Arbeit, dann, wenn du mit Kameras arbeitest.
Genau, und er macht alles, was mit Video zu tun hat. Und so ist es dann entstanden eigentlich. Und mittlerweile verstehe ich, warum dieser Podcast aber aus Video besser funktioniert. Weil es da halt ganz viel auch um die Interaktion zwischen uns beiden geht. Und es ist viel lustiger, wenn man das sieht
auch. Also er sitzt im selben Raum, genau. Wenn er es aufnimmt. Genau. Ja, das also ergibt Sinn, ja.
Und es ist halt wirklich so ein Plauder-Podcast und er ist teilweise auch sehr lustig und er lebt halt auch davon, wie wir aufeinander reagieren. Yeah. Ich habe dann versucht, mir mal per Audio anzuhören, weil es gibt ihn ja auch auf Audio und ist halt irgendwie nicht so lustig.
Den Dinge verloren.
Ja, genau. Ja. Also ich verstehe mittlerweile das Konzept Videopodcast, aber das hat bei mir auch gedauert. Ja, ja.
Du hast es gerade angesprochen, mit dem iPhone heutzutage aufnehmen.
Geht auch mit dem Android-Phone. Ich habe das jetzt einen Platz halt.
Heute nehmt ihr wahrscheinlich nicht mehr mit einem iPhone auf oder habt ihr, wie war das am Anfang eigentlich? Also habt ihr da das große Equipment geholt gleich oder wie habt ihr begonnen mit dem?
Mit einem Millionenbudget.
Nein, es ist tatsächlich so ein bisschen ein iterativer Vorgang. Also bei uns, ich habe das Glück gehabt, dass der Daniel eben schon Podcasts produziert hat. Das heißt, ich habe auch zu ihm gesagt, weißt du, ich kenne mich mit Aufnahmen und so weiter überhaupt nicht aus, du musst mir die Hardware und so weiter zur Verfügung stellen. Und wir haben die ersten 40 Folgen ja auch tatsächlich bei mir daheim am Küchentisch aufgenommen und er hat mir dann so eine externe Soundkarte gegeben und so ein Headset und damit haben wir die ersten 40 Folgen oder so aufgenommen und das ist ziemlich basic eigentlich, aber wir haben nie tatsächlich mit dem Telefon aufgenommen, sondern haben schon geschaut, dass wir richtige Mikrofone haben und eigene Spuren, die man dann entsprechend auch einzeln schneiden kann, aber im Laufe der Zeit, man entwickelt dann einen gewissen Ehrgeiz und so, ja, vielleicht gibt es ein besseres Mikrofon und ich glaube, ich bin durch 4 unterschiedliche Mikrofone gegangen, bis ich dann schlussendlich bei dem Standard Shure SM7B angelangt bin, das fast alle verwenden, von Streaming bis zu Podcasts und auch Videopodcasts. Und ja, also die Hardware, die verbessert sich über die Zeit, aber der große Unterschied ist es dann schlussendlich auch. Ne?
Ja, ich habe echt total, also ich habe komplett quasi ohne Ressourcen begonnen und habe wirklich am Anfang mit meinem Handy aufgenommen und einem kleinen Mikro, das ist nicht Samsung, Samson, glaube ich, heißt das, dieser Samsung, kleinen, ja. Genau, das sind so
USB-Steck.
Genau, USB-Mikro ja. Und das ist so ein kleines silbernes Ding, das eigentlich dafür, dass es ein Mini ist, wirklich eine gute Qualität hat, finde ich, und das in alle Richtungen aufnehmen kann. Und ich habe das tatsächlich verwendet für meine Interviews. Und es klingt jetzt nicht furchtbar schlimm. Also so, wenn man sich die ersten Folgen anhört, es ist schon okay. Also es ist nicht gut, aber es ist okay. Und ich habe dann natürlich dann auch irgendwann begonnen, aufzustocken sozusagen, und habe dann, also die, und das sind auch die Mikros, die, mit denen ich jetzt noch aufnehme, weil ich die tatsächlich, sind USB-Mikros, aber ich finde die tatsächlich gut. Das sind von AKG, die heißen Lyra. Und ich finde die fürs Podcasten wirklich super. Ich habe da mittlerweile 4 zu Hause stehen und bin da echt sehr begeistert davon. Shure SM7B ist so das, was ich mir irgendwann mal kaufen will, wenn ich groß bin. Die Videopodcasts nehmen wir auf mit so Rode.
NT1A.
Nein, Wireless Go 2.
Ah. Ja.
Also so Wireless-Mikros, die man sich anklippt, weil wir irgendwie nicht irgendwie ein Mikro im Gesicht haben wollten. Das ist aber nicht so die ideale Lösung, weil da die Qualität auch nicht so gut ist, finde ich.
Wie bei so ein Lavalier oder?
Genau, ja. Es ist super optimal, finde ich. Also man merkt das schon, einen Qualitätsunterschied. Und es ist auch schwierig, es auf 2 Spuren zu kriegen.
Oh. Mhm.
Das ist auch noch so ein Thema gerade.
Okay.
Vielleicht ist es nur für mich schwierig, aber ja.
Wobei so. Ich mir vorstellen kann, dass die Audioqualität dann ja schlussendlich bei einem Videopodcast nicht so einen massiven Stellenwert hat wie bei einem Podcast, wo es das Einzige ist, was die Leute aufnehmen. Ja. Also ich glaube, wenn die Leute sehen, gut, bei der Aufnahme, du kommst halt irgendwie ans Mikro oder so und deswegen klingt so, dann macht es keinen Unterschied, oder?
Ja, ihr habt ja schon Erfahrung mit der Technik und so weiter, und ich möchte mal fragen, die aber machen mit dem Podcast, welche Schnittprogramme oder auch Mikros könnt ihr denen empfehlen, die günstig sind, aber auch gute Qualität sind?
Also wenn es um Schnittprogramme geht, würde ich Audacity empfehlen. Das ist ein gratis Programm, das auf allen Plattformen läuft. Also das kannst du auf einem Mac, auf einem Windows-Computer und auf Linux. Das weiß ich deshalb, weil ich es auch schon auf all diesen Computern laufen habe lassen. Und ich habe von Anfang an Audacity verwendet und verwende es auch immer wieder, weil ich finde, dass es für ein gratis Programm richtig gut ist.
Audacity auf jeden Fall. Ich habe lang auf Adur oder Ader, ich weiß nicht, das ist ein französisches, also Open Source Projekt, französisch, also wahrscheinlich Adur ausgesprochen. Und das ist im Grunde Digital Audio Workstation, also mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn man nur einen Podcast schneiden will damit und aufnehmen. Aber Audacity kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich irgendwie, wenn man drüber hinweg sieht, dass das Design, glaube ich, seit 30 Jahren nicht abgedatet.
Es ist richtig hässlich. Also man muss es wirklich so sagen, Audacity ist schier, aber es tut, was es soll.
Genau. Ja. Und Mikros ist schwierig. Also wie gesagt, wir haben angefangen aufzunehmen mit einem Headset, das aber eben, weil der Daniel schon einen Podcast gemacht hat, ist jetzt nicht so die niedrigste Preisklasse. So ein Biodynamic, das glaube ich auch in der Form 300 € oder so kostet. Also jetzt nicht das, was man schnell ausgibt, wenn man Abschlussarbeit machen wird. Aber ansonsten, ich meine, was ich vorhin gesagt habe, diese Shure SM7B, das ist nicht günstig, aber es ist im Vergleich zu tatsächlichen Profi-Mikrofonen ist es dann wieder günstig, weil du hast halt so, der Sprung ist dann relativ geringer in der Audioqualität, aber der Preissprung ist dann ein recht großer. Das Gute am Shure SM7B ist halt, dass es direktional ist. Das heißt, wenn du irgendwie weggehst davon, dann nimmt es nichts auf, und das ist halt super, wenn du in einer Umgebung aufnimmst, wo ständig Leute reinkommen oder du Umgebungsgeräusche hast. Ich habe einmal dieses Rode NT1A gehabt, glaube ich, das auch sehr beliebt ist bei Streamern und so weiter, aber die meisten Streamer sitzen in einem schalldichten Raum, ja, wenn sie aufnehmen. Und ich habe eine Folge damit aufgenommen und habe dann ungefähr 5 Stunden allein damit verbracht, zu versuchen, Hintergrundgeräusche rauszufiltern, und habe das dann nie wieder verwendet und habe mal wieder eines gekauft, das wirklich direktional ist und nicht alles rundherum aufnimmt.
Das Rode NT1 habe ich auch mal gehabt und fand es wirklich nicht gut, obwohl das total viele Leute verwenden. Ich fand auch, dass meine Stimme, also mit meiner Stimme auch nicht funktioniert. wie gesagt, ich finde das AKG Lyra. Das ist, finde ich, für den Preis wirklich ein gut. Also ich glaube, zuletzt kostet es jetzt 70 Euro oder so. Also es ist eigentlich ein günstiges Mikro und es ist wirklich die Qualität super, finde ich. Und es ist eben multidirektional. Also man kann es einstellen, dass es nur auf einer Seite aufnimmt oder auf allen Seiten oder auf zwei Seiten. Das heißt, man kann es theoretisch auch für ein Interview verwenden, nur mit einem Mikro. Genau, also das würde ich halt empfehlen, weil es auch einfach ist am Anfang, weil es ein USB-Mikro auch ist und man nicht zusätzlich irgendwelche Kasseln braucht und irgendwelche Vorverstärker oder so.
Sowas muss man auch dazu sagen, also weil ich gesagt habe, ich habe externe Soundkarte, also viele Mikros brauchen halt einen Vorverstärker und das Shure braucht einen zusätzlichen Vorverstärker auch noch, also zusätzlich zur Phantom Power noch so ein Fathead oder was auch immer. Diese Sachen können unnötig kompliziert werden eigentlich. Das heißt, für, ich glaube, so eine Abschlussarbeit, ein gutes USB-Mikro, ja, das reicht auf jeden Fall.
Ja.
Ich wollte euch noch fragen, also ich schreibe eine Aber und ich mache halt auch einen Podcast dazu, wegen dem Interviewen, also ich brauche auch Leute dann dafür und ich wollte euch fragen, hättet ihr vielleicht so Tipps oder irgendwie, wie man Leute einfach finden kann, so Freiwillige, die mitmachen würden?
Du machst zur Pandemie, oder?
Ja, genau. Also die Jugendliche bräuchte ich dann.
Gut. Also du wirst wahrscheinlich so drüber sprechen, wie es dir gegangen ist und wie es Freunde und so, aber dann wirst du wahrscheinlich Studien verwenden wollen und ich meine, da bietet sich immer Uni an. Es gibt ja Jugendforscher und Forscherinnen und da würde ich einfach mal, so habe ich das bisher immer gemacht. Ich meine, wir machen es eh nicht so oft jetzt, dass wir uns Expertinnen oder Experten in die Folgen holen, aber Unis sind immer ein guter Anlaufbereich und es gibt viele Forscherinnen und Forscher, die richtig coole Sachen machen, aber man weiß es einfach nicht, weil die Information vergraben ist auf der Publikationsliste auf ihrer Uni-Website.
Ich überlege gerade, wie man sonst an Jugendliche kommt. Vor allem das Problem ist ja, wenn du mit den Jugendlichen selbst sprechen willst, gibt es ja noch die zusätzliche Hürde, dass die möglicherweise nicht über ihre eigenen Erfahrungen sprechen wollen. Also es ist ja nicht nur so, dass du Expertinnen interviewen möchtest, sondern Leute, die vielleicht über, also wenn es um psychische Probleme geht, ne, das ist ja nicht was, wo man sich jetzt zu leicht in die Öffentlichkeit setzt damit. Was würde ich machen an der Stelle? Ich weiß es eigentlich nicht. Ich glaube, ich würde, eine Idee, die ich hätte, wäre auch tatsächlich, dass ich an Schulen frage, ob es Menschen gibt, die, oder dass ich einen Aufruf quasi mache an Schulen und Leute frage, ob sie Interesse hätten, auch anonymisiert zum Beispiel, ihre Geschichte zu erzählen.
Ja. Also ich habe auch eine Expertin für meinen Podcast geholt. Und ich habe das so gemacht, ich hatte mich eben für die VWA schon, habe schon Bücher gelesen, habe schon Quellen mir rausgesucht und habe dort eben eine Autorin von einem Buch, das ich verwendet habe für meine Recherchen, die hatte auch schon mehrere Podcasts-Auftritte quasi und die war sehr sympathisch immer in den Interviews und da habe ich mir einfach gedacht, schreibe ich sie einfach mal an.
Benutzt ihr in eurem Podcast Musik oder auch Soundcues? Und für mich ist die Frage, woher könnt ihr diese Copyright-Free oder wo man das nicht wirklich bezahlen muss?
Das ist ein schwieriges
Thema. Ja, wo man das herbekommt. Aber wie würde man das im Podcast dann machen? Weil man will ja nicht ganz halt nur reden.
Also ein Grund, warum wir bisher mit kaum Musik gearbeitet haben, ist genau das. Also die rechte Frage und gerade auch, weil Podcasts natürlich so ein neues Medium sind, viele Verwertungsgesellschaften, also da hat es eine Zeit lang gedauert, bis das überhaupt irgendwie inkludiert war. Also keine Ahnung, die GEMA in Deutschland, wenn man da irgendeinen Song verwenden will, da zahlt man sich zuerst einmal dumm und deppert. Audio ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt halt so die üblichen Orte für Creative Commons Audiodateien, also Creative Commons ist ja im Grunde auch, dass du halt sagen musst, woher es kommt und die haben unterschiedliche Lizenzen. In eurem Fall wird es wahrscheinlich bei allen Lizenzen funktionieren, weil es nicht kommerziell ist und ansonsten auf diesen Plattformen kannst du auch suchen nach gemeinfreien, also diesen Public Domain Audiosachen. Es gibt eigene Audio-Plattformen, die sich auf gemeinfreies Audio spezialisiert haben, wobei man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil man nicht all diesen Plattformen vertrauen darf, dass diese Sachen auch tatsächlich gemeinfrei sind.
Ja, also es gibt so Plattformen wie eben Free Music Archive und Pixabay und so, wo es auch Sounds gibt und Musik und ich finde es aber auch, also es ist, mich stresst das total, also die weil es auch, finde ich, teilweise ein bisschen schwierig ist nachzuvollziehen, was man wofür verwenden kann und so weiter.
Ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor. Also jetzt musste ich eine Folge machen und bin dafür schon ein halbes Jahr unterwegs. Das neben dem Job zu machen, finde ich also schon anstrengend. Also ich schaff's neben der Schule gerade eine Folge.
Ja. Na, das, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass ich Geschichte studiert habe ursprünglich und ich habe nie im Geschichtsbereich gearbeitet, also auch zu der Zeit nicht. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich es versucht, aber das hat dann nicht funktioniert. Es ist halt ein Hobby gewesen, Hobby, das dann halt irgendwann jeden Abend und jedes Wochenende ausgefüllt hat, aber die besten Hobbys sollten so sein. Und das Lustige ist, ich habe dann immer erwartet, wenn ich mich selbstständig mache und dann 40 zusätzliche Stunden pro Woche zur Verfügung habe, um diesen Podcast zu machen, dann habe ich viel mehr Zeit für alles. Aber in Wirklichkeit habe ich gar nicht viel mehr Zeit. Also es ist so dieser Spruch, ein Job nimmt immer genau die Zeit in Anspruch, die zur Verfügung steht. Das bewahrheitet sich dort halt auch. Ja, ich glaube, in deinem Fall ist halt was ganz anderes, als du machst. Und Schule ist halt auch mehr als ein Vollzeitjob.
Ja, bei mir ist es so, also ich bin ja auch selbstständig, aber eben nicht nur als Podcasterin. Also ich bin auch Kolumnistin und Autorin und ich bin ganz oft, also wenn ich gerade Bücher schreibe, muss ich ja immer Podcast-Pausen machen, weil es geht halt irgendwie nicht beides nebenbei, merke ich. Und auch wenn ich auf, also ich war zum Beispiel im letzten Jahr sehr viel auf Lesereisen und wenn ich dann irgendwie, also das geht halt dann auch nicht parallel, ja. Also ich kann nicht dann im Hotelzimmer irgendwie, also das geht nicht. Ja. Also ich habe es eine Zeit lang versucht, das alles parallel zu machen. Bin dann aber drauf gekommen, dass das nicht funktioniert. Ja.
Wir veröffentlichen ja jede Woche eine Folge und bei uns ist halt mittlerweile so eine richtige Routine. Also ich habe mich früher nie als einen sehr disziplinierten Menschen gesehen und habe da jetzt gemerkt, es geht, aber man braucht, und ich glaube, das ist so der springende Punkt, man braucht noch eine andere Person, von der man weiß, dass sie wahnsinnig enttäuscht wäre, wenn man selber nicht abliefert. Also es ist, dass ich das mit Daniel gemeinsam mache. Wir reden uns nie rein bei den Sachen, wie wir es machen. Also ich habe noch nie gesehen, wie ein Skript vom Daniel ausschaut für eine seiner Folgen. Also ich weiß nicht, was er schreibt oder wie er es schreibt, aber wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass da eine zu dem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen wollen, seine Geschichte hat. Wenn ich zum Beispiel eine Folge vorbereite, dann schreibe ich das Skript. Ich glaube, wenn ich es fertig geschrieben habe, dann lese ich es nicht einmal mehr durch, sondern weil dann habe ich quasi so direkt dran gearbeitet. Wenn es fertig ist, dann ist fertig. Und am nächsten Tag nehmen wir das auf.
Ja, also beim Skriptschreiben, also schreibt ihr dann da auch ganze Sätze? Also schreibt ihr wirklich den Text, den ihr sagt?
Mittlerweile, oder? Ja. Also ganz am Anfang habe ich es in erster Linie mit Stichwörtern gemacht, aber das ist immer so ein bisschen ein Trade-off, weil wenn du viel mit Stichwörtern arbeitest, dann wirkt das Ganze vielleicht noch freier, aber wenn du es danach schneiden musst, ist ein Wahnsinn. Also das ist dann grauenhaft, du brauchst dann einfach viel länger, um das Ding zu schneiden, um irgendwie zusammenhängende Sätze rauszukriegen und die 5000 Äs in meinem Fall rauszuschneiden. Und wenn du dann irgendwann einmal ein bisschen ein komplexer oder ein kompletteres Skript schreibst, wo du ganze Sätze drin hast und du aber das auch vortragen kannst, ohne dass es abgelesen wirkt, dann ist der Schnitt schon wieder viel angenehmer.
Also Große Töchter ist ein Interview-Podcast, das heißt, ich kann kein Skript schreiben, also aber natürlich fließt sehr viel Recherche rein und natürlich sehr viel Vorbereitung. Bei meinem ersten Podcast war es tatsächlich so, dass wir das alles gescriptet haben. Mir bzw. uns ist es allerdings nie gelungen, dass das so klingt, als würden wir es nicht vorlesen und ich habe dann echt gemerkt dann immer beim Hören, dass es zu gestellt klingt und zu, also es war dann zu wenig conversational und ich glaube, dass das, also man wird zwar besser mit der Zeit, aber irgendwie war es dann doch nicht so ideal. Also ich bin eher, glaube ich, ein Fan von nicht Skripten bei solchen Sachen.
Ja, ich versuche halt, die Texte so zu schreiben, wie ich spreche. Also auch so ein bisschen diese Idiosynkrasien, die grammatikalisch vielleicht nicht ganz richtig sind, aber das ist einfach so mein Stil ist, wenn ich spreche. Dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Man darf einfach nicht die Diktion übernehmen aus der Quelle, die man verwendet dafür. Dann wirkt es natürlich aufgesetzt. Aber mittlerweile weiß ich halt schon ungefähr, was funktioniert. Ein Hauptgrund, dass ich die Sachen ausschreibe, ist, dass ich für irgendwie so den narrativen Bogen möchte schöne Übergänge haben, die ich früher nicht gehabt habe, wo ich dann was erzählt habe und dann habe ich ein bisschen herumgeäht und dann weiter erzählt. Mittlerweile habe ich mir diese Sachen zurechtgelegt, damit irgendwie schöne Übergänge sind und spannend bleibt. Und naja, da muss man halt dann tatsächlich am Skript arbeiten.
Du meintest ja, dass du jede Woche also eine Podcast-Folge rausbringst. Wie ist das mit der Themenfindung? Also wie findet ihr immer so schnell ein neues Thema?
Mittlerweile ist es so, dass wir Also weil wir kriegen mittlerweile und schon seit einiger Zeit viele Themenhinweise von Hörerinnen und Hörern. Also dazu rufen wir, haben wir vor allem in den früheren Folgen viel aufgerufen und Leute hören ja auch alte Folgen und dann kriegen wir immer wieder Hinweise zu Themen. Dort holen wir recht viel raus und ansonsten ist auch so, dass sie einfach, seit ich den Podcast mache, immer wenn ich irgendwo was sehe, wo ich mir denke, ah, das könnte eine interessante Sache sein, dann notiere ich mir das und das werden dann Folgen, aber tatsächlich ist es auch so, dass ich oft in der Woche, in der ich Folge dann erzählen soll, am Anfang der Woche noch nicht weiß, über was ich reden würde. Also Montag zum Beispiel wäre so ein Tag, wo ich eigentlich rumsitze und mir überlege, was mache ich jetzt.
Das kann er jetzt nicht machen.
Das kann er jetzt nicht machen. Ja, also wenn die nächste Folge von mir ein Schmarrn wird, dann ist, danke euch.
Ja.
Also das ist, aber mittlerweile eben, weil wir es so jetzt schon so lange machen und es relativ durchgetaktet ist, ist das auch ein recht durchgetakteter Prozess. Meistens finde ich das Thema aus irgendwie den Notizen, die ich gemacht habe oder irgendwie hunderten Geschichtszeitschriften, die ich durchblätter und man denkt, möchte ich dazu was machen. Und dann suche ich mir Sonntag, Montag die Literatur dazu und ich arbeite fast nur noch mit E-Books und eben digital publizierten Texten. Und dann lese ich das über Montag, Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag schreibe ich es zusammen. Und am Freitag wird es aufgenommen.
Bei mir ist es so, dass ich, also es ist total bunt gemischt, also ganz oft sind es einfach, also ich habe ja eine Liste an Gästen, die von Anfang an schon, die immer länger wird, die ich gerne mal einladen würde. Also ganz oft melden sich Leute auch selber bei mir und das sind dann auch oft Leute, wo ich mir dachte, die wollte ich eh immer schon einladen. Also es sind dann oft Leute, die man so von Social Media kennt und die gerade irgendwie ein Buch geschrieben haben, wo man sich denkt, das wird voll gut passen und zwei Tage später hat man dann eine DM, hey, ich will mal zu Große Töchter kommen, so, das ist schon auch schon öfter passiert.
Wenn ihr Feedback bekommt, wie bringt ihr das in eure Arbeit rein?
Sehr unterschiedlich tatsächlich. Also wir kriegen recht viel Feedback und es ist zu den unterschiedlichsten Sachen. Also was sich immer durchzieht, ist, dass wir Namen falsch aussprechen oder grundsätzlich einfach Sachen falsch aussprechen. Das ist so, dass ist ganz cooles Feedback, weil es Engagement mit dem Publikum ist und wir können das dann so ein bisschen augenzwinkernd auch korrigieren beim nächsten Mal. Und wie gesagt, ist meistens keine wahnsinnig große Sache. Manchmal kriegen wir dann auch Feedback zu den Themen, Komplexen selber, die wir besprechen, die dann eher weiterführend sind. Es ist ganz selten, dass es wirklich so dann Korrekturen gibt, wo irgendwie die historischen Fakten oder so, die wir besprechen oder unsere Interpretationen dieser Fakten in Frage gestellt werden.
Bei mir ist es anders, weil bei mir die inhaltlich, also der Großteil des Inhalts, auch wenn ich interviewe, aber der Großteil des Inhalts kommt ja vom Gast. So. Das heißt, ich kriege jetzt wenig inhaltliches Feedback, wo Leute sagen, das hast du falsch gesagt oder das hast du falsch ausgesprochen, weil wenn, dann kriegen das, glaube ich, eher die Gäste. Ich kriege tatsächlich Feedback, mit dem man nicht so gut arbeiten kann, weil es ist einerseits Menschen, die sich darüber aufregen, dass ich einen feministischen Podcast mache und die das grundsätzlich schon mal nicht gut finden. Ja, also damit kann ich nicht arbeiten. Ich kann nur sagen, gut, ich höre auf damit so.
Sind wir wieder so, was erwartet so eigentlich jetzt?
Ja. Oder Leute, die mich halt beschimpfen und so, das kriegt man natürlich auch die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite halt Leute, die total begeistert sind. Und das sind so die Feedbacks, die ich kriege. Und manchmal bekomme ich gute Inputs, wenn es darum geht, andere Gäste noch einzuladen, die vielleicht auch zu dem Thema was zu sagen hätten, vielleicht eine andere Perspektive einbringen oder so. Das finde ich sehr sinnvoll. Aber bei mir ist es echt so zweigeteilt, Großteil zwischen Leute, die es halt scheiße finden und Leute, die es halt super finden. Und beides ist jetzt nicht ein Feedback, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt damit arbeiten, sondern das ist halt einfach, man wird halt gelobt und freut sich oder man wird halt beschimpft. Also so.
Ich meine, wir sind ja grundsätzlich privilegiert, dadurch, dass wir zwei weiße, mittelalterliche Männer sind, die einen Podcast machen, also der Gegenwind, den wir kriegen, so wie du das jetzt beschrieben hast, sowas kriegen wir sehr selten. Und tatsächlich so selten, also ich bin so verwöhnt eigentlich, dass die Leute immer schreiben, ja, es ist super und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du bist halt auch mehr damit konfrontiert. Aber für mich ist so, wenn ich eine negative Rückmeldung kriege, wiegt ungefähr so schwer wie 10 gute Rückmeldungen. Ja, also es ist dann so, ich kann irgendwie 10 Meldungen kriegen, so, ja, bester Podcast und ich lieb, was ihr macht. Dann kommt einer und sagt, ja, ist ein totaler Schmarrn und dann denke ich 2 Wochen lang über diesen Kommentar nach und denke mir so, ah, verdammt, da mag mich jemand nicht.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, ich bin da privilegiert, dass ich mir solche Gedanken machen kann.
Das kenne ich auch, aber ich muss gleichzeitig dazu sagen, also ich kenne das Phänomen, dass einen die negativen Kommentare natürlich viel mehr beschäftigen als die positiven. Bei mir ist es halt wirklich so, dass ich teilweise wüst beschimpft werde. Ja, und zwar, ja. Und ich bin ja quasi auch als Autorin und man kennt mich auf so Social Media und so. Mhm. Also ich kriege täglich DMs von Leuten, die mir erklären, also ich will das jetzt nicht auch ausführen, aber so, wo man dann auch Gewaltandrohungen kriegt und wo Leute sich über Äußerlichkeiten lustig machen, also so Sachen halt. Also es ist, das kriege ich ständig und gerade wenn man sich als Frau dann auch noch feministisch äußert, ist es natürlich bitte beschimpft mich so, also das würde ich, hätte ich mir das aufs Hirn tätowiert.
Zielscheibe.
Und also das kommt halt natürlich ständig, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, die negativen Rückmeldungen sind halt natürlich viel eindrücklicher als die positiven. Hm.
Ja. Ja, aber es ist eine andere Qualität der negativen Rückmeldungen,
die du kriegst, glaube ich. Es ist auch jetzt vor kurzem wieder eine Studie rausgekommen, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob man als Mann oder Frau in der Öffentlichkeit
ist. Ja, total.
Ja. Auch in der Art des negativen Feedbacks, das man kriegt. Also bei Frauen ist es immer sehr schnell sehr sexualisiert und halt eben auf Äußeres bezogen.
Also ich habe noch eine Frage, die mir die ganze Zeit aus dem Kopf gefallen ist. Ich hatte sie am Anfang die ganze Zeit vor Augen. Wie entscheidet ihr, wenn ihr, also das hatte ich jetzt zum Beispiel, diese Expertin, muss sich natürlich auch schneiden und ich will ihr aber ihre Antwort eigentlich nicht verfälschen. Also wie entscheidet ihr da, was kann man wegschneiden, was nicht?
Wenn ich Expertinnen oder Experteninterview schneide, dann eigentlich nur so, damit es irgendwie passt in die, was ich in der Folge haben will. Manchmal ist es so einfach, wenn es jemand ist, der sehr viel, so wie ich, sehr viel Äs und so weiter verwendet, dann schneide ich die auch raus, weil es einfach geht einfach um den Hörfluss und ich möchte dann auch gleichzeitig nicht, dass die irgendwie angreifbar sind unserem Publikum gegenüber, dass dann jemand sagt so, ja, der hätte es ja nicht nehmen sollen, kann nicht einmal reden oder so. Also da schaue ich einfach drauf, dass es clean klingt. Und dass es weniger Angriffsflächen gibt. Ja, also nur so schneiden, dass es irgendwie cleaner klingt, aber natürlich nicht, dass irgendwelche Aussagen oder so verfälscht oder verkürzt oder sonst wie werden.
Ja, bei mir ist es auch so, ich schneide ganz oft so Füllwörter raus, so Eis und Ms. Und wenn irgendwie dann Leute mal eine halbe Minute überlegen, das ist auch nichts, was ich im Podcast drin lasse, weil es ist langweilig beim Zuhören. Ich sage meinen Gästen aber auch immer vorher, wenn sie irgendwie was sagen, wo sie das Gefühl haben, sie haben sich jetzt verhaspelt, dann am besten den ganzen Satz nochmal sagen, dann kann man das davor wegschneiden. Und Leuten, die nicht viel Erfahrung haben mit Interviews, sage ich auch immer, dass sie mir nachher auch nochmal schreiben können, falls ich irgendwas rausschneiden soll, falls sie sich mit irgendwas unsicher sind. Das ist auch schon ein paar Mal passiert, weil ich mache meine Podcast-Interviews meistens bei mir zu Hause und es ist schon öfter passiert, dass sich Leute dann sehr wohlfühlen und ich hatte zum Beispiel auch mal einen Gast, der dann angefangen hat, über die Scheidung seiner Eltern zu sprechen und das sind natürlich dann Sachen, die man rausschneidet, wenn das dann zu sehr geplaudere wird und dann zu in die Privatsphäre der Person reingeht. Wenn ich Politikerinnen interviewe, was ab und zu schon vorgekommen ist, gebe ich diese Möglichkeit nicht, also die dürfen sich
reinreiten.
Ja, und das fände ich auch nicht ethisch vertretbar, das dann irgendwie zu verfälschen, was sie eigentlich gesagt haben, ja.
Wie schafft ihr es, die Fakten, die ihr präsentiert, eben nicht zu präsentieren, sondern einfach zu erzählen, so ein schöner Erzählfluss, den man gerne zuhört? Also ich zum Beispiel habe am Anfang von meinem Podcast gesagt, so, stellen wir uns vor, USA, 19. Jahrhundert und wir sind in dieser Geschichte, also wir sind plötzlich mittendrin und dann erzähle ich, wie die Situation ist, was alles los ist und was dann eben passiert.
Finde ich eh schon ein sehr guter Ansatz, also diese, ich nenne es immer so, ein Cold Open reinzuspringen in eine Szene, die einen Teil der Geschichte beschreibt, vielleicht am Anfang oder irgendwie schon weiter hinten, so dass sie dann im Narrativ irgendwann wieder dorthin kommen, wo ich am Anfang war und dann von dort weitermachen kann. Sowas funktioniert schon total gut. Und zu deinem Thema jetzt auch spezifisch, also als ich die Folge gemacht habe über das Cannabisverbot beziehungsweise die Cannabispolitik, die sich ja bis heute durchzieht eigentlich, und zwar basierend auf dem, was Anfang des 20. Jahrhunderts passiert ist, da habe ich es an dieser einen Person festgemacht, die eben dieses Büro geleitet hat. Wenn es irgendwie um solche Fakten geht, da ist immer gut, dass man sich zum Beispiel an entweder einem Ereignis oder einer Person aufhängt und dann rundherum erzählt und dann rundherum auch diese Fakten erzählen kann und die Geschichte bauen eigentlich. Und wenn es um jetzt wirklich so das Handwerkliche geht, wie erzähle ich was, dass es nicht vorgelesen klingt. Ich mache das halt so, dass ich meine Texte so schreibe, wie ich reden würde. Und ich spreche ja zum Beispiel auch im Podcast meinen weirden Dialekt, den ich spreche, der irgendwie gar nichts ist. Und wenn man diese Sachen dann so erzählt, obwohl man es sich aufgeschrieben hat in ganzen Sätzen, dann klingt es gleich genauso authentisch eigentlich, wie wenn du frei sprechen würdest. Nur, dass du die Wörter schon zur Verfügung hast.
Ja, ich habe noch eine Frage. Was würdet ihr Leuten sagen, die einen Podcast starten möchten, aber sie denken, dass ihre Stimme hässlich ist und dass sie keine Podcaster-Stimme haben? Was würdet ihr denen sagen?
Ich kann dir Folgendes sagen. Ich habe früher sehr viel Gesangsunterricht genommen. Ich habe auch Gesang studiert mal. Das heißt, ich habe sehr viel Erfahrung damit, meine Stimme zu hören und mir zu denken, wie soll ich sagen, ich fand es immer sehr schrecklich, wie meine Stimme klingt. Ja. Und das ist tatsächlich eine komplett normale Erfahrung, weil unsere Stimme, das habe ich dann auch gelernt im Gesangsunterricht, für uns selber komplett anders klingt als für andere Leute. Das heißt, du hast für dich selber ein Empfinden dafür oder du glaubst zu wissen, wie deine Stimme klingt. Du hörst deine Stimme die ganze Zeit und glaubst, die klingt auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann hörst du sie zum ersten Mal von außen und denkst dir, fuck, das klingt aber überhaupt nicht gut. So hört er mich die ganze Zeit. Und es ist dann etwas, was mit der Zeit kommt, also das ist zumindest meine Erfahrung, das kommt dann mit der Zeit, dass man sich dran gewöhnt. Ja, weil irgendwann hört man dann zusätzlich, also irgendwann hat man zusätzlich zu dieser eigenen Stimme, die man für sich selber hört, dann oft genug diese andere Stimme gehört, die andere auch hören und merkt dann irgendwann, naja, so schlimm ist es aber dann wirklich nicht. Ja.
Mir geht es noch immer so, dass sie mir nicht zuhören kann, wenn ich was höre. Also meine Frau, bevor sie die Folgen geschnitten hat, hat sie immer die neuen Folgen einfach so gehört, wenn wir gekocht haben und so weiter. Und sie hat mich dann manchmal so beobachtet und hat so gedacht, ich bin so entzückt von meiner eigenen Stimme, weil ich so dargestellt bin und so irgendwie mein Gesicht verzerrt habe. Aber in Wirklichkeit habe ich
glaube, du verzehrst Momente, dich vor lauter.
Ja, yeah, yeah. Aber ich habe so auf Momente gewartet, wo ich gewusst habe, was jetzt kommt und ich habe gewusst, da rede ich sicher einen Schmarrn und so weiter. Und bin dann immer so, und also ich kann mir auch aus inhaltlichen Gründen wegen meiner Stimme kann ich irgendwie mir eh nicht zuhören bei solchen Dingen.
Das ist aber, glaube ich, die Standarderfahrung, die man hat, wenn man beginnt zu podcasten oder auch wenn man beginnt zu singen und zum ersten Mal hört, wie die Stimme für andere klingt, dann glaubt man, das ist die schlimmste Stimme, die auf diesem Planeten jemals irgendjemand gehört hat, weil es halt ganz anders ist, als dass es mal gewohnt ist von sich selber. Aber das ist etwas, was vergeht mit der Zeit. Vielleicht nicht zu einem Punkt, wo man sich dann zu Hause hinsetzt und sich stundenlang selber anhört. Wie gesagt, das wäre wahrscheinlich auch eher Problem, also bedenklich.
Man lernt es zu ignorieren.
Ja, es wird irgendwann okay. Ja. Dann ist es halt eine, so klingt man halt dann. Ne?
Also vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr unsere Fragen beantwortet habt. Und genau.
Wollt ihr kurz Werbung machen für einen Podcast?
Ja, warum nicht? Geht auf www.geschichte.fm oder sucht überall, wo es Podcasts gibt, Geschichten aus der Geschichte.
Wow, okay. Gut. Oder geht auf großetöchter-podcast.at oder sucht in einem Podcatcher oder auf Spotify oder überall, wo ihr Podcast hört, den Podcast Große Töchter und auf YouTube und auf Spotify komplett verpasst.
Und nicht vergessen, auch unseren Schulpodcast anzuhören. Es heißt Thema der Stunde. Wir haben Instagram, wir sind auf Apple Podcast, Fragezeichen. Und auch auf Spotify. Wir arbeiten gerade an der ersten Episode für unsere zweite Season. Und viel Spaß.
Hervorragend. Thema der Stunde heißt
es. Thema der Stunde.
Sehr gut.
Für alle, die sich diese Folge angehört haben und selbst mal Podcast ausprobieren wollen und sich jetzt vielleicht fragen, woher bekomme ich dieses Equipment? Für euch haben wir ein paar Tipps.
Es gibt verschiedene freie Radiosender, die manchmal Equipment verleihen, die auch Schulungen oder Workshops anbieten.
Und ein ähnliches Angebot gibt es oft auch in öffentlichen Bibliotheken, wo man dann entweder vor Ort aufnehmen kann oder wo man sich auch das entsprechende Equipment ausborgen kann.
Und das war die erste Folge der zweiten Staffel des ABBA-Podcasts. Auch die kommenden Folgen drehen sich um neue Formate, die im Rahmen der abschließenden Arbeit nun möglich sind.
Wir möchten uns noch einmal bei allen Beteiligten bedanken, bei unseren beiden Expertinnen, bei Richard Hemmer und Beatrice Fasel und bei den SchülerInnen, die dieses tolle Gespräch geführt haben.
Vielen, vielen Dank, Benno, Maimer, Roger und Sumire. Ohne euch wäre diese Folge nicht möglich gewesen.
Vielen lieben Dank dafür.